SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 22.
Liebste Lillian, wie haben Sie gelitten? Schrieb Henry ihr. Gott, der Herr hat mir meine Mutter genommen und der Staat hat mir meine Freiheit genommen. Aber selbst ein kinderloser Mann wie ich weiß, dass es keine schlimmere Strafe auf Erden gibt, als den eigenen Sohn zu verlieren. Henry stammte aus einer Familie gläubiger Methodisten und sein Glaube war im Gefängnis nur noch stärker geworden. Vielleicht könne sie in der Kirche Trost finden, schrieb er ihr. Er habe großen Respekt vor den guten Taten ihres Vereins, aber auch die gelängen ihnen ja nur dank des Wohlwollens Gottes. Sie schrieb nicht: Manchmal, wenn ich in den Wald gehe, in Robertswald, bin ich so erschüttert von seinem Verschwinden, dass ich vor seinen Bäumen auf die Knie gehe und bete, dass ich eine Handvoll Erde hochhebe und zu ihr spreche, sie bitte, ihn zu mir zurückzubringen. Und warum auch nicht, dachte sie. Manchmal hat er doch den Erdboden flüstern gehört. Wenn sie mit ihm sprach, vielleicht würde er Robert eine Botschaft übermitteln. Stattdessen schrieb sie: Ich möchte wieder jemanden haben, der sich um mich kümmert. Sie dachte an Henry Jones, malte sich aus, wie er sie im Arm hielt, sah seinen Körper neben ihrem, verstieß gegen die zweite Regel und fragte ihn, ob er wohl jemals auf Bewährung freikäme. Er antwortete nicht darauf, und als sie ihm das nächste Mal schrieb, stellte sie ihm die gleiche Frage noch einmal, und wieder beantwortete er sie nicht, und sie fragte ihn noch einmal, und erst dann schrieb er, dass das wohl nicht geschehen würde, nein. Das war ein schwerer Schlag. Es war kurz nach ihrer Blasenentzündung. Und dann erwachte sie in jenem Oktober eines Nachts von einem Heulen, und sie ging zum Fenster und schaute hinaus, sah, wie der Wind durch den Wald peitschte, hörte das Knarren der alten Ulme vor dem Haus. Regen fiel, und die Wiese schimmerte, und ihr war, als würde sich die Erde auftun, als lauere da draußen eine unbekannte Gefahr. »Ich werde verrückt«, dachte sie, und sie riss das Schlafzimmerfenster auf, um sich zu vergewissern, dass das nicht der Fall war. Der Sturm traf sie mit solcher Wucht, dass sie hinten überfiel. Der Regen kam durch das offene Fenster herein, der Wind zerrte an den Vorhängen, Papiere flogen durch die Luft. Als sie sich aufrappelte, hörte sie ein lautes Krachen, als würde das Haus entzwei brechen, und die Bilder fielen von den Wänden und die Lichter gingen aus. Am nächsten Morgen erwachte sie auf dem Fußboden neben ihrem Bett, eingewickelt in ein feuchtes Laken, inmitten von verstreuten Papieren und Wasserpfützen. Im Spiegel sah sie, dass sie Schürfwunden im Gesicht hatte. Hüfte und Handgelenk taten ihr weh, aber zu ihrer Erleichterung konnte sie noch gehen. Der Sturm war vorbei, doch die Welt da draußen war kaum wiederzuerkennen. Überall lagen umgestürzte Bäume, und Bäche flossen durch die aufgewühlte Erde. Der Terrier, Charlie, so hieß er, bellte. Also ließ sie ihn hinaus und trat, noch im Morgenmantel, vor die Tür, um nachzusehen, wie groß der Schaden war. Ein Teil der riesigen Ulme war abgebrochen, auf das Haupthaus gestürzt und hatte den Schornstein zerstört und einen Teil des Dachs eingedrückt. Hatte sie das Krachen also doch nicht geträumt? Erst jetzt fiel ihr auf, dass es immer noch regnete. Sie rief nach Charlie, aber er hatte irgendetwas zwischen den umgestürzten Bäumen gefunden und gehorchte nicht. Die Polizisten kamen erst am Nachmittag. Im ganzen Tal waren Schäden zu begutachten, und sie sahen nach, ob niemand verletzt war. Sie begrüßte die Männer voller Misstrauen. Sie hatte Angst, sie würden das Haus als unsicher einstufen und sie hier wegholen. Sie versprach, dass sie das Dach bald reparieren lassen werde. Ihr selbst gehe es gut. Den ramponierten Teil des Hauses betrete sie ohnehin nur selten, teilte sie den Männern mit, denn dort hänge ein fürchterlicher, ausgestopfter Berglöwe an der Wand, den ihr Vater höchstpersönlich erlegt habe. Natürlich sehe sie ein, dass das mit dem Dach so nicht bleiben könne, und sie würde es reparieren lassen. Sie kannte den Wachtmeister. Er war schon mehrfach Beschwerden über Robert nachgegangen. Er stammte aus einer alteingesessenen Familie und hatte immer ein Auge zugedrückt, wenn es um ihren Sohn ging. Sie überlegte, ob sie ihm Tee anbieten sollte, aber sie hatte im Haus schon lange nicht mehr sauber gemacht und hatte Angst vor dem Eindruck, den das erwecken würde. Am nächsten Tag besuchte Professor Trumbull die Women's Benevolence League. Lillian schrieb sich zu diesem Zeitpunkt mit 3 Gefängnisinsassen. Henry, einem gewissen William Blake, dessen Name ihr vage bekannt vorkam und der sich manchmal Will nannte, und einem dritten namens Edward Kelly. Weder Will noch Ed konnten Henry das Wasser reichen, aber sie waren immer noch besser als die meisten. Und sie wusste viel über deren Probleme und hatte ihnen auch von ihren eigenen erzählt. Die Briefe für diese Woche hatte sie bereits geschrieben und überlegte, ob sie noch einen Nachtrag hinzufügen sollte und von dem Sturm erzählen, aber sie befürchtete, einer der 3 könne ihr raten, umzuziehen. Nur der Brief an Henry erhielt ein Postskriptum. Sie schrieb: »Mir geht es gar nicht gut. Ich bin inzwischen überzeugt, dass ich meinen Robert nie mehr wiedersehen werde.« Eigentlich war das Treffen rund eine Autostunde entfernt, aber wegen der vielen umgestürzten Bäume brauchte sie länger als gewöhnlich. Als sie eintraf, war bereits Professor Trumbull an der Reihe. »Er habe Briefe von 2 neuen Studenten dabei«, berichtete er ihnen, »und einer davon, Harlan Kane, habe explizit um Lillian gebeten.« Ein Raunen ging durch den Raum, als er das sagte. Trotz ihres guten Rufs war sie noch nie direkt angefragt worden, und Trumbull machte einen Scherz über ihren wachsenden Ruhm unter den Häftlingen. Dann stand die wöchentliche Lektüre auf dem Programm. Diesmal stammte der Text von einer namenlosen Frau, die von Indianern gefangen genommen worden war. Rechtschreibung und Grammatik hatte Professor Trumbull behutsam angepasst. Lillian hatte den Text gelesen, fand ihn nicht ganz leicht zu verstehen und fragte sich, was genau Trumbull wohl angepasst habe, da die Sprache für sie immer noch sehr altertümlich klang, auch wenn sie Agnes zustimmte, dass es darin durchaus zur Sache ging. Bei dem Baby der Frau musste sie an Robert denken. Die anonyme Autorin hatte ebenfalls viel durchgemacht. Und auch wenn sich ihr Leid von dem von Lillian unterschied, waren sie doch beide in gewisser Weise gefangen. »Der Bericht sei rätselhaft«, sagte Professor Trumbull. »Niemand wisse, wer ihn geschrieben habe. Er sei auf die Seitenränder einer Bibel gekritzelt gewesen, die einer farbigen Familie in Kanada gehörte und über mehrere Generationen weitergegeben worden sei. Das Ende des Berichts, die Ermordung einiger englischer Soldaten, stelle Historiker vor ein Rätsel, wie er sagte. Unter den Frauen löste es eine hitzige Diskussion über Gerechtigkeit aus, die Professor Trumbull in einen Zustand geradezu orgiastischer, pädagogischer Glückseligkeit versetzte. Lillian hörte wie von Ferne zu. Hauptsächlich dachte sie an Harlan Kane und an den Brief, den sie schon in der Handtasche verstaut hatte. Der Name war seltsam, aber heutzutage gab es viele seltsame Namen. Es gab nur eine Erklärung, fand sie. Henry oder Will oder Ed hatte sich mit einem anderen Häftling unterhalten und ihm von seiner Brieffreundin Lillian erzählt, deren Worte ihm so viel Trost gespendet hatten. Im Moment ihrer größten Verzweiflung wurde sie daran erinnert, dass sie gebraucht wurde. Sie war dermaßen in Gedanken versunken, dass sie kaum mitbekam, dass sich die Diskussion dem Ende zuneigte und Professor Trumbull ihnen bereits die nächste Lektüre vorstellte, Boetius, der bei den Häftlingen sehr beliebt war, quasi ein Selbstgänger. Als er fort war, gab es eine Snackpause. Aber Lillian war so gespannt darauf, was es mit Harlan Kane auf sich hatte, dass sie leise, damit es möglichst niemand mitbekam, den Brief öffnete. Das Blatt Papier war auf beiden Seiten und bis an den Rand beschrieben. Sobald sie die Anrede las, verschwand die Welt um sie herum. Vor etwa einem Jahr sei er verhaftet worden, kurz nachdem Annelie gestorben und er von zu Hause fortgegangen sei. Er sei eine ganze Weile unterwegs gewesen und habe sich dann ein Auto geliehen, um zurück nach Oakville zu fahren. Doch dann habe er einen Unfall gehabt, bei dem es zu erheblichem Sachschaden kam, und als die Polizei kam, habe er versucht zu fliehen. Dass er den Namen Harlan Kane angenommen habe, würde er ihr später erklären. Es tue ihm leid, beteuerte Robert, dass er ihr nicht schon früher geschrieben habe, aber die Grubber hätten ihn nicht gelassen. Nach seiner Verhaftung seien sie auf Rache ausgewesen. Jede Nacht hätten sie ihn gefoltert, bis er getobt habe, und die Ärzte im Gefängnis hätten ihn mit allen möglichen Medikamenten vollgepumpt, damit er zur Ruhe kam. Auch als die Grubber ruhiger geworden seien, habe er sich zu sehr für die Lage geschämt, in der er sich befand, um ihr zu schreiben. Letzten Sommer habe ihm dann einer der Mithäftlinge in einer Therapiegruppe von dem Programm mit dem Briefeschreiben erzählt und von einer Frau, die ihm immer schreibe und deren Sohn spurlos verschwunden sei. Zuerst habe er es nicht glauben wollen, aber dann habe Henry, so heiße der Bekannte, ihm die Briefe gezeigt, alles, was sie über ihn geschrieben habe, über sie beide. Er bat sie, seine krakelige Schrift zu entschuldigen. Er habe sich ein paar Wochen zuvor die Hand gebrochen und müsse jetzt lernen, mit der anderen zu schreiben, aber das mache ihm nichts aus. Ihm sei nur eines wichtig, dass er sie vermisse und im Februar entlassen werde. Für den Rest des Treffens hatte sie keinen Kopf mehr, weder für Agnes Vortrag über das Programm Gärtnern mit Flüchtlingen der Bostoner Sektion, noch für Sallys legendären Biskuitkuchen. Sie murmelte, sie hätte etwas vergessen, etwas für Charlie, zog sich rasch den Mantel an und eilte hinaus. Ihr erster Impuls war, zum Gefängnis in Concord zu fahren. Robert hatte das geahnt. Er wisse, dass sie ihn sehen wolle, schrieb er in seinem Brief, aber sie solle ihn bitte nicht besuchen. Er schäme sich, dass er im Gefängnis sitze und wolle erst mit diesem Kapitel seines Lebens abschließen. Er wisse, wie schwer es ihr fallen würde, auf ihn zu warten, aber vielleicht könne sie ihm ja direkt schreiben, ohne den Umweg über Professor Trumbull, zumal er nur noch 4 Monate abzusitzen habe und im Februar entlassen werde. Sie war so in Gedanken versunken, dass sie sich gar nicht daran erinnern konnte, heimgefahren zu sein, als sie vor ihrem Haus anhielt. Zu ihrem Verdruss musste sie feststellen, dass sie tatsächlich vergessen hatte, Charlie hereinzulassen. Doch der Hund knabberte fröhlich an einem Knochen. Ihm schien das gar nichts auszumachen. Drinnen war es eiskalt. Sie hatte die Tür zum zerstörten Teil des Hauses offen gelassen. Doch sie machte sich nicht die Mühe, sie zu schließen, zog nicht einmal ihren Mantel aus, sondern ging direkt zum Tisch und begann zu schreiben. Als erstes teilte sie Robert mit, dass sie ihm alles verzeihe, dass sie verstehe, was er durchgemacht habe, dass sie die Vergangenheit hinter sich lassen würden und es nur darauf ankomme, dass er wieder nach Hause komme. Auch sie habe viel durchgemacht. Ob Henry ihm erzählt habe, dass sie wegen einer Infektion im Krankenhaus war. Und manchmal, so schrieb sie, ertappte sie sich dabei, dass sie Dinge vergaß und dann sei gerade in dieser Woche auch noch das Haus durch einen Sturm beschädigt worden. Sie fing an, ihm von der alten Ulme zu schreiben und von all den umgefallenen Bäumen und dem Chaos im Wald. Aber dann brach sie ab. Was, wenn Robert seine Meinung änderte? Sein Zuhause sollte ein Ort sein, wo er sich wohlfühlte, eine Zuflucht. Stattdessen schrieb sie über seine Lieblingsorte. Dinge, die er sicherlich vermisste. Die Farben des Spätherbstes, die Eulen im Wald und die Pilze, Robert. Sie hüte sich, jene zu essen, vor denen er sie gewarnt habe, aber den ganzen Sommer über habe sie unter den Eichen wunderschöne Pfifferlinge und Schafsfußpilze und Laubpurlinge gefunden. Als sie fertig war, war es schon fast Mitternacht. Sie schrieb Harlan Kane auf den Umschlag, wie er es ihr aufgetragen hatte. Wie seltsam es war, diesen Namen zu sehen, und zugleich aufregend, als würde sie sich mit Robert gegen den Rest der Welt verschwören. Als sie ins Bett ging, war sie so müde, dass sie sich nicht einmal die Mühe machte, ihren Pyjama auszuziehen. Am Morgen brachte sie den Brief direkt in die Stadt, obwohl sie ihn auch einfach in ihren Briefkasten am Ende der Straße hätte stecken können, aber sie wollte kein Risiko eingehen, nicht jetzt, wo sie ihren Sohn fast wieder hatte. Der Brief ging also auf die Reise, und sie wartete und konnte an nichts anderes denken als an ihn. Sie hatte das Gefühl, dass das Leben endlich wieder schön war. Sie machte sich daran, das Chaos zu beseitigen, das sich in Roberts Abwesenheit angesammelt hatte, und stellte eine Haushaltshilfe ein, die zweimal pro Woche kam und ihr zur Hand ging. Sie fuhr jeden Tag zu den Briefkästen hinunter. Doch als eine Woche vergangen war, machte sie sich langsam Sorgen, dass das Schicksal es sich anders überlegt hatte oder der Gefängnisdirektor seine Entscheidung revidiert hatte. Vielleicht war Robert krank geworden. Was, wenn er seine Medikamente nicht mehr nahm? Sie würde ihm schreiben und ihm sagen, dass er sie nehmen müsse. Vielleicht dachte er, dass das keinen Unterschied machte, aber das stimmte nicht. 10 Tage vergingen auf diese Weise. Es war die reinste Tortur. Aber dann, eines Nachmittags, als sie wieder einmal unten am Briefkasten in ihrem Auto saß und auf die Post wartete, kam seine Antwort. Im Gegensatz zu dem langen Brief, den er ihr über Professor Trumbull geschickt hatte, war dieser nur eine Seite lang und klang eher vage. Aber sie las ihn immer wieder. Es war nach wie vor seltsam, den fremden Namen auf dem Umschlag zu sehen, aber er hatte mit R unterschrieben. Und jedes Mal, wenn sie sich die fremde Handschrift anschaute, sah sie ein wenig mehr aus wie seine. Wenn sie doch nur jemanden gehabt hätte, mit dem sie ihre Freude hätte teilen können. Aber er bat sie ausdrücklich darum, niemandem davon zu erzählen, dass sie einander schrieben, nicht einmal Henry Jones, denn der könne kein Geheimnis für sich behalten. Und auch nicht den anderen Frauen von der WBL. Wenn sich erst einmal herumgesprochen habe, dass er im Gefängnis gesessen hatte, würde man Robert für immer für einen Kriminellen halten. Das Mädchen, das ihr beim Putzen half, stammte aus dem Nachbartal. Da sie eine passionierte Kirchgängerin war, beschloss Lillian, dass man ihr ein Geheimnis anvertrauen konnte. Mit Tränen in den Augen hörte sich Harriet die Geschichte an. »Sie müssen gebetet haben«, sagte sie, als Lillian geendet hatte, und Lillian, die in diesem Moment daran denken musste, wie sich die Erde an ihren Lippen angefühlt hatte, sagte, ja, sie habe gebetet, aber sie verriet nicht zu wem. Sie schrieb sofort zurück und teilte Robert mit, wie schön der Wald sei. Sie habe am Kirschbaum Meisenknödel aufgehängt, an denen Schwarzkopfmeisen und Rotkardinäle knabberten, und abends höre man einen Streifenkauz rufen, »Wo bist du? Wo bist du?« Sogar die Hirsche schienen ein wenig länger zu verweilen, als ob sie ihn erwarteten. Wieder brachte sie den Brief zum Postamt in der Stadt und wieder wartete sie jeden Tag bei den Briefkästen. Diesmal dauerte es fast 2 Wochen, bis die Antwort kam. Und obendrein fiel sie noch kürzer und vager aus als beim letzten Mal. Wie untypisch für ihn, dachte sie. Schließlich hatte er daheim so viele Notizbücher vollgeschrieben, dass sie ganze Regale füllten. Waren die Medikamente daran schuld? Oder war es so anstrengend für ihn, mit der falschen Hand zu schreiben? Er musste geahnt haben, dass sie in diese Richtung dachte, denn in seinem nächsten Brief bat er sie um Entschuldigung dafür, dass seine Antworten so kurz ausfielen. Manchmal lese das Personal die Briefe der Häftlinge, schrieb er, und sie wisse, wie sehr er seine Privatsphäre schätze. Er fragte sie nach dem Haus und wollte wissen, wie sie ohne Annelie zurechtkam, ob sie regelmäßig Besuch bekäme. Er hätte ungern Fremde im Haus, er hoffe, sie verstehe das. Nur sie. »Nun ja«, schrieb sie ihm zurück, »sie habe ein Mädchen, das ihr helfe, aber Harriet käme nur vorübergehend. Wenn er wieder da sei, würden sie allein zurechtkommen.« »Und Helen«, schrieb er, »sie solle Helen bitte nicht erzählen, dass er wieder heimkomme.« Lillian hütete sich, ihm zu widersprechen. Sie war sogar ein wenig erleichtert, dass in dem Brief etwas von seiner vertrauten Paranoia zum Ausdruck kam. Denn als der Winter näher rückte, machte sie sich immer mehr Gedanken darüber, wie ihr beider Alltag aussehen würde, jetzt wo Robert sich so verändert hatte. Das Leben, an das sie sich gewöhnt hatte, war von seiner Krankheit geprägt, voll mit Geistern, die ihn herumkommandierten. Wie würde es sein, wenn er sich nicht mehr gezwungen fühlte, durch die Wälder zu marschieren oder stundenlang seine Notizbücher vollzuschreiben? Was würde passieren, wenn er nach Hause kam und sein unordentliches Zimmer sah und seine wilden Tiraden las? Nach so vielen Jahren, in denen sie sich nichts sehnlicher gewünscht hatte als ein wenig Normalität, hatte sie sich endlich mit diesem Leben abgefunden, hatte gelernt, den weisen, sanften Jungen zu sehen, der im Inneren des Wahnsinnigen steckte. Aber hatte er sich mit diesem Verlust abgefunden? Was, wenn er wieder daheim das Gefühl bekam, dass er Jahre seines Lebens vergeudet hatte? Und damit kam bei ihr eine neue Angst auf, dass er zu ihr zurückkehren würde und beim Anblick der Spuren seines früheren Lebens, des beschädigten Dachs, des zerstörten Winterwaldes gleich wieder würde gehen wollen. Ach, warum konnte es nicht Juni sein, fragte sie sich. Warum konnte der Wald ihn nicht in all seiner grünen Pracht begrüßen, mit Vogelgezwitscher und rauschenden Bächen? Diesen Zweifel ließ sie ganz vorsichtig in ihre Briefe einfließen. Sie hoffe, so schrieb sie, er werde nicht enttäuscht sein. Und er antwortete, er wäre nirgendwo lieber als zu Hause. So ging der Dezember zu Ende. Im Januar, als Professor Trumbull das nächste Mal die Women's Benevolence League besuchte, fiel ihm gar nicht auf, dass sie keinen Brief für Harlan Kane dabei hatte. Vielleicht lag das an ihrer Diskussion über Boetius, die bei all den Vorschusslorbeeren sogar noch lebhafter war als erwartet. Vielleicht lag es auch daran, dass er jetzt schon nervös war, wie er die Lektüre des kommenden Monats präsentieren sollte, wenn der Marquis de Sade auf dem Programm stand. Angesichts der Ereignisse rund um Robert war Lillian nicht dazu gekommen, die Passage aus Boetius zu lesen, also saß sie während des Gesprächs still da und machte, wie sie hoffte, ein nachdenkliches Gesicht. Zu ihrer Verärgerung konnten Sally und Agnes sie wieder nicht in Ruhe lassen und sprachen sie nach dem Treffen an. Ob es ihr gut gehe, wollten sie wissen, sie sei so ungewohnt still. »Nicht jedem gefalle nun einmal Boetius«, antwortete sie. Das sei es eigentlich weniger, was sie beunruhigt hätte, sagten sie, aber sie trage nur einen Ohrring und ihr Lippenstift. Habe sie den vor dem Spiegel aufgetragen? Und sie sei so dünn geworden. Vielleicht dürften sie hin und wieder vorbeikommen und ihr etwas zu essen bringen. Sie winkte ab. Sie fand das albern. Aber als sie im Flur an einem Spiegel vorbeikam, musste sie feststellen, dass sie mit dem Lippenstift tatsächlich daneben gemalt hatte, wenn auch nur ein wenig. Nun, sie ging Agnes ja auch nicht auf die Nerven, weil jene manchmal Laufmaschen in den Strümpfen hatte. Und Sally beschäftigte eine Zugehfrau und hatte in ihrem ganzen Leben noch keine Mahlzeit selbst gekocht. Wie auch immer, sie brauchte die beiden nicht. Wenn Robert heimkam, würde sie aus der WBL ohnehin wieder austreten. Sie würde sich weiterhin mit Henry und Will und Ed schreiben, wenn die drei das wollten. Aber das konnte sie auch ohne fremde Hilfe.